und herzlich willkommen zum Podcast HSH Fußnoten der Hochschule Hannover. Wir sind heute hier mit Nick Zieske und wir, das sind meine Kollegin Jemima Kumpf. Hallo Jemima.
Hallo.
Und ich bin Martina Wasserfurt. Wir sind beide aus der Stabsabteilung Kommunikation und Marketing der Hochschule. Und ja, Nick ist Absolvent des Masterstudiengangs Design und Medien und seine Masterarbeit trägt den Titel Ambiguität gestalten, Zugänge zur Vielschichtigkeit. Was sich dahinter verbirgt, besprechen wir gleich im Interview. Herzlich willkommen, Nick. Großartig, dass du heute bei uns sein kannst.
Ja, ich freue mich sehr. Es ist ja immer so ein bisschen plötzlich, wenn der Master dann endet und man hat sich davor so ganz intensiv damit beschäftigt. Und das ist eine super schöne Gelegenheit, dass wir ein bisschen drüber quatschen können jetzt noch.
Ja, wir wollen gemeinsam über deine Masterarbeit sprechen, auch einen kleinen Ausblick darauf werfen, was du nach dem Studium vorhast und natürlich auch gerne erfahren, wie und warum du dich für den Master Design und Medien entschieden hast. Und ja, lass uns doch damit gleich ins Gespräch einsteigen. Wie bist du zu deinem Studium an der Hochschule Hannover gekommen?
Ja, es war ein ziemlich langer Weg tatsächlich, ein steiniger auch teilweise. Ich habe eine Mediengestalterausbildung ursprünglich mal gemacht und habe dann auch in dem Beruf gearbeitet und wollte dann mich nochmal ein bisschen fordern und habe den Bachelor hier an der Hochschule auch gemacht dann im Bereich Mediendesign, da so mit dem Schwerpunkt 3D, digitale, neue Medien, Animation, Motion Design und genau, und danach war ich so ein bisschen angefixt auch von dem Theorieteil, der da auch manchmal ein bisschen kurz kommt im Bachelor. Gerade weil das so hohe technische Anforderungen im 3D-Bereich sind. Mhm. Und ja, dann habe ich nach einer kurzen beruflichen Pause mich wieder hier für den Master beworben und habe dann den Master hier begonnen, genau.
Mhm. Cool. Was genau hat dich denn an deinem Studiengang begeistert? Also wir sprechen jetzt insbesondere vom Master, aber auch gerne natürlich, wenn du zum Bachelor noch was sagen möchtest.
Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Verbindung, weil, wie gesagt, es kam ein bisschen kurz manchmal im Bachelor, der Medientheorie-Teil, Kommunikationstheorie. Ich hatte da aber einen sehr guten Prof, der mit uns so Textseminare gemacht hat und uns einen Überblick da verschafft hat und ich hatte da sehr großes Interesse dran. Und das war dann auch ein Hauptgrund, warum ich diesen Master begonnen habe. Und das hat mir eben sehr gut gefallen, dass es dort eben einen Schwerpunkt auch gibt im Bereich Medientheorie bei Professor Martin Scholz. Und genau, das war eigentlich so eine Sache, die mich daran sehr begeistert hat. Und der andere Teil ist eben auch sehr so dieses konzeptionelle Arbeiten. Also wie komme ich überhaupt darauf, Design zu machen? Wie sind da die Prozesse halt, das ist eben sehr von Prozesshaftigkeit geprägt, so dieser Masterstudiengang und das waren eigentlich die beiden Punkte, die mir am wichtigsten sind und deswegen hat sich das super gepasst, hier den Master dann zu machen.
Mhm. Ja, das hört sich echt so an. Ja. Wie bist du denn auf das Thema deiner Abschlussarbeit gekommen? Wir haben gerade im Vorbereitungsgespräch so ein bisschen drüber gequatscht, aber jetzt auch gerne nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie bist du drauf gekommen? Hat sich das eher im Studium ergeben oder schon rauskristallisiert? Ja, wie ist das so mit der Themenfindung, so eine Abschlussarbeit?
Mhm. Ja, also ich hatte im Bachelor mich dann auch schon ein bisschen im Theorieteil so mit Niklas Luhmann beschäftigt und mit Medientheorie und wollte da unbedingt was zu machen. Mir war eigentlich von vornherein klar, dass ich einen theoretischen Master machen möchte, beziehungsweise schwerpunktmäßig eben sehr im theoretischen Bereich bleiben möchte. Und ich hatte eigentlich relativ genaue Vorstellungen tatsächlich auch am Anfang des Studiums, was ich machen möchte. Und ja, das hat sich dann einfach während des Masterstudiums noch sehr entwickelt. Also ich bin da nochmal richtig in die Tiefe gegangen, auch mit Hilfe der Professoren. Habe das nochmal alles so umgewälzt und überlegt, worum geht es mir denn eigentlich wirklich. Und genau, und dann bin ich relativ spät dann zu dem Thema gekommen, das ich jetzt eben bearbeitet habe, auch wenn es natürlich mit allem, was ich davor gedacht habe, stark zusammenhängt. Ne?
Mhm. Was ich an der Stelle noch ganz spannend finde und wo ich gerne nachfragen würde, du hast jetzt schon zwei, dreimal betont, dass der Theorieteil höher ist, dass dich das auch sehr fasziniert. Viele haben ja eher so den Hang dazu, eher was Praxisorientiertes zu suchen. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen? Ich meine, gut, du hast ja auch schon eine Ausbildung vorher gemacht. Mhm. Vielleicht war das einfach eine Ergänzung für dich, weil du die Praxis schon hattest. Oder warum hast du da so einen starken Fokus auf die Theorie?
Mhm. Ja, das ist einmal ein Stück weit persönliches Interesse, so was ich daran habe. Ich möchte immer die Sachen verstehen, die ich da mache. Also ich bin jetzt nicht unbedingt immer so ein intuitiver Mensch, sondern ich möchte das gerne auch alles so ein bisschen hinterfragen und verstehen, Prozesse verstehen, die da ablaufen. Und genau, und deswegen hat mich das wirklich sehr gereizt, diesen Theorieteil zu machen. Und ich liebe diese Seminare, wo ich einfach pro Woche drei, vier Texte lese und die dann durchgegangen werden und durchgekaut werden. Das ist einfach genau mein Ding. Ich glaube, andere Leute haben da, wie du schon sagtest, andere Schwerpunkte und andere Interessen, und das ist auch vollkommen okay. Und die kommen eben auch im Masterstudiengang. Ja, gibt es da Möglichkeiten, das auszuleben? Für mich war es eben der Teil. Und genau, das kann ich dazu sagen.
Sehr schön, das hört sich auf jeden Fall super interessant an. Auch dein Werdegang ist sehr interessant. Aber wir würden sehr gerne noch mal mehr über deine Zeit wissen wollen während der Masterarbeit und natürlich auch über den Inhalt deiner Abschlussarbeit. Und die durften wir ja auch schon lesen. Und in deiner Einleitung schreibst du, dass du auf deine These gekommen bist aufgrund persönlicher Erfahrung. Vielleicht verrätst du uns einmal, wie denn da der persönliche Bezug ist.
Ja, also der spielt für mich schon eine Rolle. Ich habe das ja schon ein bisschen so eben gerade anklingen lassen, dass mir immer wichtig ist, eigentlich so Sachen zu verstehen und die zu hinterfragen. Es war ein ziemlich langer Prozess für mich, mich so aus meinem Umfeld so ein bisschen emanzipatorisch herauszuarbeiten, weil ich eben einen Hintergrund habe, auch einen familiären, der sehr so von religiöser Eindeutigkeit geprägt war. Und eben, das waren so Bereiche, die so sehr so ins Schwarz-Weiß-Denken gegangen sind, gut, böse, und alles ist so sehr klar. Und gleichzeitig bin ich aber eben auch in einem Haus aufgewachsen, wo es total wichtig war, sich mit Literatur und Musik und Kunst zu beschäftigen. Und das war eigentlich immer so ein Gegensatz, den ich nicht so richtig zusammengekriegt habe, der mir aber total dabei geholfen hat, mich eben so ein bisschen aus diesen Strukturen dann auch rauszuemanzipieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich auch so geprägt hat, dass ich zu diesem Master-Thema dann gekommen bin, dass ich wirklich verstehen wollte, wie gewisse Prozesse da einfach ablaufen, und ich auch meine eigenen Drang zum kritischen Hinterfragen und immer nach der Suche nach eindeutigen Antworten und gleichzeitig dieser Spaß an der Mehrdeutigkeit, wie ich den irgendwie zusammenkriege.
Da würde ich ganz gerne auch nochmal nachhaken.
Ja.
Wie schwer war es denn dann für dich, gerade in einer wissenschaftlichen Arbeit, eben die persönlichen Erfahrungen nicht in deine Abschlussarbeit mit einfließen zu lassen?
Ja, das ist gar nicht so leicht gewesen. Ich habe am Anfang auch, als ich angefangen habe zu schreiben, erstmal so experimentell eine Einleitung und einen ersten Teil geschrieben, der schon eher in so eine unterhaltsame, wertende Richtung gegangen ist, um das einfach zu testen, wie das funktioniert. Und ich fand das auch teilweise ganz gut. Es war halt ein bisschen unterhaltsamer zu lesen dadurch auch. Aber ich habe mich dann doch irgendwie dafür entschieden, das so ein bisschen wissenschaftlicher aufzuziehen. Und ich glaube, das funktioniert auch, da die Mehrdeutigkeit stehen zu lassen, irgendwie in dem Raum, wenn man eben verschiedene theoretische Aspekte eben beleuchtet und daraus sich dann irgendwie eine ganzheitliche These zusammenbaut, die eben auch nicht die Komplexität da irgendwie totschlägt.
Und in deiner Masterarbeit gehst du auf den Begriff Ambiguitätstoleranz ein, und du beschreibst, dass dieser Begriff in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Würdest du uns, den Zuhörerinnen, einmal nochmal genauer erklären, was denn dieser Begriff bedeutet?
Ja, also man hört das in den letzten Jahren immer ein bisschen öfter, den Begriff Ambiguitätstoleranz. Ambiguität bedeutet eigentlich im weitesten Sinn, das ist ein Wort, das im deutschen Sprachraum nicht so sehr geläufig ist. Eher so im englischen Sprachraum verwendet man den, aber es bedeutet eigentlich nur Mehrdeutigkeit. Also, dass es eben verschiedene Bedeutungsebenen gibt. Das kann auf kleiner Ebene sein, das kann auf großer Ebene sein. Es ist oft in sprachlichen Bildern kommt das vor, dass es eben mehrdeutige da Bezeichnungen gibt oder sowas. Und Genau, und damit beschäftigt sich die Masterthesis so ein bisschen. Ambiguitätstoleranz ist dann quasi die Fähigkeit, das aushalten zu können. Also wir leben in einer wahnsinnig komplexen Welt. Wir sind mehrdeutige Wesen, wir als Menschen. Und wir haben immer so ein bisschen den Drang dazu, alles so vereinheitlichen zu wollen. Es ist dann einfacher, klare Antworten zu kriegen und eindeutige Aussagen auch zu treffen. Das wirkt irgendwie sehr... Ja, das wirkt auf uns irgendwie ein bisschen mehr. Und Ambiguitätstoleranz braucht man eben, um diese Welt, die nicht immer eindeutig ist, aushalten zu können. Ja. Und ja, und das ist einfach so ein Bereich, der, glaube ich, deswegen immer weiter in Fokus rückt auch, weil wir schon sehen, dass es in unserer Gesellschaft ja, so einen gewissen Hang zur Vereindeutigung immer mehr gibt. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das uns beschäftigt, gerade so in diesen Krisenzeiten und so. Wir sprechen viel von einer Polarisierung der Gesellschaft, von Spaltung von Gesellschaft. Inwieweit das jetzt wirklich so ist oder ob man das gar nicht so genau beurteilen kann. Auf jeden Fall ist es sichtbar, auf jeden Fall fällt es uns auf. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen, die wir uns so als Gesellschaft stellen müssen. Wie wir dagegen anarbeiten können oder ob wir das überhaupt möchten.
Ja, ich finde das ganze Thema super interessant. Und du erforschst ja in deiner Masterarbeit die Verbindung zwischen Ambiguität und Designerin. Wie bist du da genau vorgegangen? Was für eine Methode hast du gewählt? Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen?
Ja, also ich, das wirkt jetzt auch alles vielleicht so ein bisschen sehr soziologisch und man fragt sich, was macht ein Designer oder selbst ein Medienwissenschaftler irgendwie mit diesem Thema. Ich habe das Ganze so aufgezogen, dass ich eben mich mit verschiedenen Medientheorien, Kommunikationstheorien beschäftigt habe und das Ganze eben auf theoretischer Ebene so ein bisschen untersucht habe. Also wo gibt es da Überschneidungspunkte? Dann habe ich mich mit dem praktischen Teil des Designs befasst. Also Design ist ja oft von so einer Prozesshaftigkeit geprägt und wo gibt es da Überschneidungspunkte mit Mehrdeutigkeit? Und dann hatte ich noch einen ganz kleinen praktischen Teil, wo ich so ein bisschen ja, Illustrationen gemacht habe, die das Thema auch so ein bisschen aufgreifen und unterstützen. Aber das war, wie gesagt, ein sehr kleiner Teil. Also ich habe quasi das so aufgeteilt in einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil. Beides auf theoretischer Ebene, aber eben Medientheorien und der tatsächliche praktische Arbeit von Designern, genau.
Du hattest ja auch eben bei der Begriffserklärung schon so ein bisschen was dazu gesagt, aber hier nochmal ganz spezifisch zu deiner Arbeit. Wie begründest du die Verbindung zwischen Designerinnen, Designern und Ambiguität?
Die Arbeit, wie bereits schon so ein bisschen erwähnt, von Designern ist wahnsinnig von dem Umgang mit Mehrdeutigkeit geprägt. Wenn man da mal genauer drauf schaut, dann sieht man das ganz deutlich und dann gehen auf einmal überall Lampen an und man hat diesen Begriff im Kopf und zieht auf einmal überall Verbindungen. Vielleicht so auf ganz einfacher Ebene mal gesagt, Designer sind ja auch geschult im Umgang mit Wahrnehmungspsychologie und mit Farben und Formen und Wörtern. So, wenn man in den Grafikdesign-Bereich guckt zum Beispiel. Und das sind halt alles Sachen, die viele Bedeutungsebenen haben. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie eine Farbe hat irgendwie eine kulturelle Bedeutung, hat emotionale Bedeutung für unterschiedliche Menschen. Und so als einfaches Beispiel könnte man eben sagen, dass Designer sich immer in diesem Raum bewegen und mit Mehrdeutigkeit und mit mehrdeutigen Inhalten eben jonglieren und irgendwie dadurch was herausarbeiten. Und das macht die Sache irgendwie auch so spannend. Und da sehe ich eben eine sehr starke Verbindung. Wenn man so klassische Ambiguitätsdisziplinen, sage ich mal, so nennen müsste, dann wäre es eben die Kunst und die Literatur und Musik. Da gibt es ganz viele verschiedene Bedeutungsebenen und jeder interpretiert das auch für sich und gibt diesen Inhalten eine eigene Bedeutung. Und der Designer ist sozusagen ja die kleine Schwester von der Kunst. Ne? Also da gibt es ja auch Überschneidungspunkte. Und das ist eigentlich auch das Interessante, dass der Designer eben nicht ganz in dieser kompletten Bedeutungsvielfalt bleibt, sondern er versucht schon ein bisschen zu vereindeutigen, aber lässt dabei immer halt noch sehr viel Spielraum. So. Und diese Verbindung habe ich so ein bisschen auch in der Masterarbeit dann herausgearbeitet.
Ja, super interessant. Und ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man als Designer, als Designerin sich einmal mit diesem Thema auch vielleicht tiefergreifend beschäftigt oder deine Arbeit durchliest, ich weiß nicht, entsteht dann sowas wie ein, kann es dann auch sein, dass so eine Art Blockade im Designprozess entsteht?
Ja, das, also ich beschreibe in der Masterarbeit auch die Mehrdeutigkeit, Ambiguität als so eine Art Spektrum, auf dem wir uns bewegen. Wir haben auf der einen Seite eine ganz klare Eindeutigkeit und der andere Pol ist dann nicht unbedingt die Mehrdeutigkeit, sondern wenn ich eben zu weit gehe und zu viele Bedeutungen irgendwie zuschreiben kann einem gewissen Umstand, dann gehe ich halt schon eher wieder in den Bereich von Bedeutungslosigkeit. Wenn etwas wirklich alle Bedeutungen haben kann, dann bewege ich mich eben in diesem Bereich. Und Ambiguität spielt sich halt in diesem Zwischenraum ab. Ne? Also mal ist es ein bisschen eindeutiger bei manchen Prozessen. Wir hatten mal ein Projekt während des Bachelors, wo wir mit VW auch zusammengearbeitet haben. Und da ging es quasi darum, wie selbstfahrende Autos kommunizieren. Da will ich natürlich nicht, dass der Fußgänger uneindeutige Signale von diesem selbstfahrenden Auto irgendwie erfährt. Aber es ist halt immer so ein Spiel damit. Wir dürfen auch nicht zu sehr in zu viele Bedeutungsebenen gehen, so wie das vielleicht die abstrakte Kunst macht. Dafür gibt es seinen Platz. Aber als Designer muss man da ein bisschen aufpassen. Aber trotzdem ist es halt immer dieses Spiel zwischen wieder ein bisschen vereindeutigen und wieder ein bisschen aufmachen. Ein guter Designer, der öffnet seinen Blick und benennt erstmal die Problematik und geht dabei ganz in die Breite. Also muss da ganz offen sein und ganz aufnahmefähig auch für die Problematik und in ganz viele Richtungen denken. Dann führt man das wieder so ein bisschen zusammen vielleicht und legt sich so ein bisschen fest, vereindeutigt wieder ein bisschen, wenn es um die Problemstellung geht. Und dann macht man wieder ganz breit auf und guckt sich ganz viele Lösungswege an und versucht da ganz offen zu sein, um dann halt am Ende wieder ein bisschen zu vereindeutigen. Und im besten Fall ist halt noch am Ende im Endergebnis was da von dieser Mehrdeutigkeit. Und das wirkt eben auch unheimlich anregend. Ne? Wir wollen nicht immer diese eindeutigen Sachen haben, sondern wir können auch Lust daran empfinden, in so einer mehrdeutigen Welt zu leben.
Also ein sehr, sehr dynamischer Prozess, der sich auch immer verändert. Ja.
Ja, das war ein ganz großer Teil eben auch von unserem Master. Wir haben ja viel Design Thinking gemacht auch und das sind eben so Modelle, Prozessmodelle, die man so abläuft und wo es eben total wichtig ist, offen zu sein für gewisse Bereiche und für Problematiken und dann eben auch für Lösungsansätze.
Was würdest du sagen, welche Verantwortung tragen in deinen Augen Designerinnen und Designer bei der Gestaltung von Zukunft?
Ja, das war so ein bisschen auch meine Forschungsfrage oder das klang da so ein bisschen an. Ich glaube, diese Verantwortung ergibt sich einfach aus den Fähigkeiten, die Designer haben. Ich stelle in meiner Thesis, stelle ich quasi so ein bisschen den Designer als Ambiguitätsprofi dar, weil er eben sehr geschult ist im Umgang mit Mehrdeutigkeit. Und aus dieser Befähigung, mit Mehrdeutigkeit umzugehen, Ambiguitätstoleranz zu haben, ergibt sich dann eben auch eine gewisse Verantwortung, wenn es darum geht, dass wir im Moment in der Gesellschaft eben so viele, ja, so die Tendenz eher zur Vereindeutigung sehen, ne? Und zur irgendwie Meinungsgleichheit oder eben so einer Polarisierung. Entweder stehst du auf der Seite oder auf der Seite. Wenn wir so Tendenzen eben sehen, das kann auch einfach im medialen Bereich sein, ne? Bei Medienprodukten, dann trifft eigentlich die Designer eine ziemlich große Verantwortung, einfach aus ihrer Befähigung heraus schon. Ne?
Wenn du das zusammenfassend so sagen kannst, zu welchem Ergebnis bist du in deiner Arbeit gekommen?
Ja, also es war mir erstmal wichtig, in erster Linie diese Verbindung deutlich zu machen. Also ich glaube, dass da schon ganz viel Kraft irgendwie drin steckt, das klar zu machen und das erstmal so richtig aufzuzeigen, welche starken Verbindungen es da eigentlich gibt und eben die daraus resultierende, auch das daraus resultierende Selbstverständnis von Designern, das dadurch gestärkt werden kann, dass ich mir eben bewusst bin, dass das eigentlich was ist, was super gut ist. Also oft ist man als Designer so, oh, ich muss jetzt irgendwie das richtige Ergebnis produzieren, wir müssen das irgendwie auf den Punkt kriegen und nochmal so ein bisschen dieses Selbstverständnis zu stärken von Designern, dass sie Profis sind im Umgang mit Mehrdeutigkeit und dass das was ist, was man eigentlich so annehmen und feiern sollte auf eine gewisse Art und Weise. Das sind so Punkte, die eigentlich mein Ziel waren mit dieser Masterarbeit. Was ich dazu vielleicht noch sagen könnte, ist, dass ich ja auch vorhin meinte, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss damit, wenn man jetzt alles einfach nur mit Mehrdeutigkeit begründet, ne? Also es bedeutet eben nicht, und das kam auch am Ende meiner These so ein bisschen raus, dass das Ganze zu so einem Art Schlagwort wird, dass man halt, man sieht das jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen, wo der Begriff Ambiguitätstoleranz so ein bisschen populärer wird, dass das jeweils andere Lager dem anderen jetzt eben einfach Ambiguitätsintoleranz vorwirft. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das kam am Ende meiner Masterarbeit auch raus. Also dass es auch wirklich was mit persönlichen Werten zu tun hat und dass man sich nicht darauf ausruhen kann, dass das nicht so wie Nachhaltigkeit quasi einfach so ein Schlagwort wird, was man jetzt nochmal am Ende quasi auf sein Produkt mit drauf macht, sondern dass es wirklich was mit dem inneren Prozess zu tun hat, dass es ganz viel Entwicklung erfordert und auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst und das Hinterfragen und das immer wieder kritische Hinterfragen der eigenen Vorstellungen und der Bezug zu anderen Vorstellungen vor allen Dingen auch, ne? Weil wir wissen alle, dass die Welt komplex ist und wenn es um Probleme und Krisen geht, sagen wir oft einfach so daher, ja, das ist ein komplexes Problem, aber scheinbar ist es dann doch nie so komplex, dass man eben auf eine andere Meinung kommen kann als unsere, auch wenn man das vielleicht ganz ehrlich macht und die gleichen Fakten vor sich liegen hat. Und ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. So, das war auch ein Ergebnis der Masterarbeit.
Ja. Das hört sich alles sehr umfangreich an und ich hoffe, du hast die Ergebnisse erzielt, wo du auch hin wolltest. Mhm. Jetzt hast du aber deinen Masterabschluss in der Tasche. Und wo soll es denn weiter hingehen? Was planst du zukünftig oder wo können wir dich derzeit beruflich antreffen?
Mhm. Ich habe nach dem Bachelor ein Angebot gekriegt hier von einem Studio und arbeite da jetzt auch. Da machen wir viel 3D-Animation, 3D-Animations-Kinofilme. Und da habe ich auch während des Masters weitergearbeitet. Die waren so freundlich, mir ein bisschen, dass ich die Stunden ein bisschen reduzieren konnte während den heißen Phasen. Ich kann das nicht unbedingt empfehlen, das neben einer beruflichen Tätigkeit zu machen, weil das schon sehr intensives Studium ist. Es geht ja auch nur 2 Semester und da wird wirklich ganz intensiv miteinander gearbeitet und es ist wirklich sehr, sehr fordernd. Aber ich habe es so gemacht und arbeite jetzt auch seit meinem Master oder nach Abschluss meines Masters weiter in dem Bereich und bin da auch ganz glücklich. Und was sich so auf theoretischer und wissenschaftlicher Ebene tut, da bleibe ich in Verbindung halt mit vielen Kontakten auch, die ich hier geknüpft habe an der Hochschule und jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf, aber ich glaube schon, jetzt für den Herbst ist eben auch so eine kleine Konferenz von den Mediendesignern geplant und da kann ich ein bisschen was zu beitragen, hoffe, dass ich so meine Erkenntnisse auch aus meiner beruflichen Laufbahn ein bisschen weitergeben kann und auch, ja, einfach meine Expertise, so die ich mittlerweile im theoretischen Bereich habe.
Ja. Sehr schön. Dann kannst du deine Expertise weitergeben. Und auch wenn es anstrengend war, während deines Masterstudiums nebenbei zu arbeiten, konntest du denn was von deinem Studium mitnehmen, was du jetzt in deinem jetzigen Beruf anwenden kannst?
Ja, also total. Ich bin während des Masterstudiums auch noch mal sehr gewachsen. Ich glaube, wir alle, die da in dem Masterstudiengang waren, sind extrem gewachsen, einfach eben auch was so das Selbstverständnis angeht. Natürlich meine Masterarbeit hat mich selber, war für mich selber total wichtig, da auch nochmal diesen Prozess zu durchlaufen. Und ich merke das eben ganz stark jetzt auch im Beruf, dass ich anders an die Sachen rangehe. Ich kann da mittlerweile viel mehr Verantwortung übernehmen und auch mehr in so eine leitende Rolle in gewissen kleinen Bereichen gehen. Und das ist eigentlich was ich auch zu einem großen Teil diesem Masterstudium zu verdanken habe. Das habe ich extrem gemerkt.
Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über deine Abschlussarbeit erfahren dürfen. Besteht denn auch die Möglichkeit, dass wir darauf zugreifen können oder dass du uns den Zuhörerinnen zur Verfügung stellst?
Ja, super gerne. Also ich habe schon nach Beendigung, da hatten wir so, ja auch so eine Konferenz, die digital war damals, und da habe ich schon darauf hingewiesen, dass jeder, der das gerne haben möchte, kann die Masterarbeit von mir haben und kann die lesen, jeden, den das interessiert. Ich habe die auch schon weitergeleitet an Interessierte, die auch die den Master machen oder die überlegen, den hier zu machen in Hannover. Und da bin ich gerne zu bereit. Ich finde das total schön, wenn man sich da so offen austauscht und nicht so auf seinen eigenen Überlegen wie so eine Henne sitzt und das ist meins. Ich denke, ihr könnt ja irgendwie in die Shownotes am besten meinen Instagram-Account tun. Da können die Leute mich dann anschreiben. Und da sind auch die kleinen praktischen Arbeiten, die ich gemacht habe zur Illustration, zu meinem Master. Und dann kann man sich die vielleicht auch nochmal angucken.
Ja, sehr gerne. Um nochmal zu den Stichwort Fußnoten zurückzukommen, vielleicht hast du noch eine Fußnote für Studierende und Tipps, vielleicht Tricks, wie sie vielleicht an ihre Abschlussarbeit herangehen sollten?
Ja, da muss ich ganz beim Thema meiner Masterarbeit bleiben. Mein größter Ratschlag ist eigentlich, sich nicht zu früh festzulegen. Und man bewirbt sich hier auch schon mit einem Thema und das ist auch super. Aber ich würde wirklich empfehlen, nicht gleich die erste Idee zu nehmen. Das ist auch so ganz im Sinne des Designs. Da macht man ja auch nicht irgendwie einen Entwurf und der ist es dann. Sondern es ist eben wichtig, da nochmal ein bisschen offen zu sein und wirklich nochmal zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Warum möchte ich dieses Thema machen? Und dann im zweiten Schritt auch, warum muss ich es genau so bearbeiten? Ich bin auch in meiner praktischen Arbeit eben immer sehr darauf bedacht, dass es nicht so ist, dass man sagt, ich möchte jetzt ein VR-Projekt machen und jetzt, was kann ich denn da mal für ein Thema bearbeiten? Sondern es muss eigentlich erst das Thema stehen, ich muss eine Idee haben, ich muss ungefähr den groben Rahmen wissen, was möchte ich da vermitteln? Und dann muss ich eben gucken, was ist die beste Form, um das zu machen. Ja, deswegen ist es auch vielleicht nicht so klug zu sagen vorher, ja, ich möchte jetzt eine theoretische Arbeit machen, ich möchte einen Workshop organisieren, ich möchte was Praktisches machen. Sondern eben, dafür brenne ich. Das interessiert mich wirklich. Daran habe ich Lust zu arbeiten und das hilft einem dann auch total durch den Prozess. Und dann guckt man eben im Anschluss, wie bearbeite ich das Thema am besten. Das wäre so mein Tipp an alle, die sich vielleicht ein bisschen zu schnell festlegen und zu schnell irgendwie eindeutig sein wollen.
Hast du da vielleicht noch einen privaten Tipp? Also gibt es noch außerhalb deiner Herangehensweise und deiner Methode, deiner theoretischen Anleitung vielleicht noch einen Tipp für Studierende, dass sie durchhalten?
Dass sie durchhalten, ja. Also ich glaube, es ist wichtig, wie eben gerade schon gesagt, dass man sich wirklich dafür interessiert. Also dass man nicht irgendwas macht, was man denkt, was gut ankommt. Oder was vielleicht jetzt unbedingt gerade im Zeitgeist ist und dass ich muss jetzt unbedingt darauf, das ist was total wichtig ist, sondern sobald man wirklich was macht, was einen interessiert und wo man in die Tiefe gehen will, dann, das kennt jeder, da ist man im Tunnel und da macht es auch nichts, sich ein paar Wochen ein bisschen weniger zu schlafen und sich da durchzukämpfen, wenn man wirklich irgendwie Interesse daran hat, was man da macht und auch begreift, dass man das im Grunde für sich selber macht und nicht für eine Note oder für einen Abschluss, sondern man macht das für sich selber und man will selber wachsen und will weiterkommen und genau, dann ist das, glaube ich, was ganz einfach von der Hand geht. Da muss man sich gar keine Sorgen machen.
Janik, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und es war super interessant.
Fand ich auch. Dankeschön.
Sehr schön. Und wir wünschen dir alles Gute weiterhin.
Danke.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
Jo.
Alles Gute.
Tschüss.
Ciao.